Willkommen zum Chaos-Seminar, heute am 10. Februar 2014. Ich wollte ein bisschen was über Einführung in EMV reden und ein bisschen über Bussysteme, weil die Geschichte ist, dass ich in einem Monat eine mündliche Prüfungsleistung haben werde, wo ich ein Referat halten muss, dass ich beweise, mich mit dem Thema auseinandergesetzt zu haben. Und deswegen wollte ich euch heute einen Crashkurs geben, bis wir irgendwann anfangen, über USB rumzurennen. Einsteigen möchte ich eigentlich mit ein paar Geschichten. Aus dem EMV-Skript, wie sie bei einem vom Prof verkauft werden, warum das eigentlich so cool ist. Es gab wohl mal Anfang der 90er Jahre im Flughafen Leipzig-Halle ein Problem, dass die IT immer wieder mal Probleme machte, Tastaturen ausgefallen sind. Und da hat sich mal einer die Mühe gemacht, das Ding aufzuschrauben und festgestellt, da sind so lange Leiterzüge drin, die sind im Abstand von 5 cm verbrannt. Und da haben wir mal kurz angefangen rumzurechnen, 5 cm ist zufällig die halbe Wellenlänge von 3 GHz. Moment mal, haben wir nicht einen Flughafen in der Nähe. Gepulstes Radar, 3 GHz, Lösung war dann wohl, Tastaturen von einem anderen Hersteller zu verwenden, weil die andere Leiterzugführung einen anderen Wellenwiderstand im Kabel hat. Hat jemand von euch schon was zum Thema Leitungstheorie gehört? Wunderbar. Kann ich so reingehen. Das andere Putzige war aber eine Geschichte aus Großraum Dresden, Nord-Süd-Achse. Sind wohl bei der Telekom immer wieder mal Verteilerstellen ausgefallen, bis sie mal spekuliert hatten, das könnten ziemlich viele Blitze sein. Also haben sie sich mal vom Deutschen Wetterdienst eine Blitzkarte besorgen lassen und festgestellt, ja, ist ein Problem, wir brauchen eine andere Hardware. Schlägt halt häufiger Blitz ein und kriegt uns irgendwelche Bauteile durch. Und damit sind wir eigentlich schon bei der Umwelt. So, welche Beeinflussungen kommen eigentlich aus der Umwelt auf uns zu? Das eine ist, dass ihr zu Gewittern so Blitzprobleme habt. Es gibt irgendwie einen Boden, der hat ein ungleichmäßig verteiltes positives Potenzial. Es gibt irgendwie eine Wolkenschicht, in der sich negative Potenziale ansammeln, und es gibt dazwischen eine beschissen leitende Luftschicht. Diese Luftschicht hat eine isolierende Eigenschaft, nennt sich Permittivität Epsilon. Und die Permittivität ist eine Materialkonstante, die beschreibt eigentlich, wie gut das Material für elektrischen Fluss geeignet ist. So, Metall hat eine höhere Permittivität als Luft und Kunststoff ist irgendwo ganz am Ende der Leitliste. Blitzeinschläge könnt ihr euch vorstellen, wie die den beeinflussen. Irgendwo gibt es ein kleines Haus, da fährt der Blitz rein. Das Problem ist nicht nur, dass die Hardware in dem Haus beschädigt wird, wo der Blitz selbst einfährt, sondern das Problem ist, dass es in dem Haus ganz viele Elektrogeräte gibt, die irgendwie ein Kabel haben an der Steckdose, und die Steckdose hat sowas, nennt sich Erdung. Kommen wir nachher drauf, wenn wir über Potenzialausgleich reden. Und das Problem ist, währenddessen der sichtbare Blitz auf einer ziemlich kleinen Fläche einschlägt, wächst dem Blitz vom Boden ein Ausgleichspotenzial entgegen. Das heißt, dieser ganze Boden lädt sich hier auf und ändert das Erdpotenzial. Und alles, was im Erdpotenzial dranhängt, das, was in der Steckdose steckt, wird eben durchgegrillt. Ansonsten, was wir noch an natürlichen Wechselfeldern haben, sind die sogenannten Spherics. Also es gibt in der Umwelt ab und zu mal so kleine elektromagnetische Entladungen. Und wenn ein Gewitter anzieht, werden die ziemlich heftig. Dann kommt horizontal polarisiert im 10 Kilohertz Band, kommen immer wieder kleine Impulsstöße. Und vertikal polarisiert im 28 Kilohertz Band kommen auch Impulsstöße. Also wenn jemand einen Integrator dranhängt, eine Antenne, die in dem Bereich empfindlich ist und dieses Ding entsprechend polarisiert ausrichtet, und wir feststellen, dass in der Nähe eines Gewitters die Anzahl dieser Stößen zunimmt. Ansonsten, wenn wir nicht gerade Gewitter haben, ist ein bisschen elektrisches Feld um uns, das sich zwischen Ionosphäre und Boden erstreckt. Wir haben so ein bisschen was wie ein Erdmagnetfeld. Erdmagnetfeld am Äquator, 61 Mikrotesla. Ich habe da mal versucht, die Formeln zu schubsen, so ein Meter Eisenstab, wie schnell müsste ich die bewegen, und festgestellt, ach komm, lass, Nachkommastellen interessiert keinen.
Die 10 Kilohertz, da gibt es einen schönen Film dazu, ich weiß nicht, ob er heute noch irgendwo verfügbar ist. Das Deutsche Museum hat mal einen Blitzfilm, wie der sich ausbreitet, und der schlägt dann einfach einmal von oben bis unten komplett durch, sondern der macht so Sprünge. Das macht ungefähr 10 Kilohertz, also immer eine Zehntel Millisekunde für einen Sprung.
Kommt gerade Empfehlung aus dem Publikum, das Deutsche Museum hat wohl mal einen Blitz gefilmt und festgestellt, dass die Zeitabstände zwischen den Blitzen ungefähr dem 10 Kilohertz Band entsprechen könnten.
Also zwischen den Hüpfen?
Ja, der Blitz sind ja auch mehrere, drei bis fünf große Entladungen und mehrere Nebenentladungen, und zwischendrin ist das Leitermaterial aufgebraucht und muss die Luft erstmal neu ionisiert werden. Also es ist eigentlich nicht ein Blitz, den wir sehen, sondern ganz viele hintereinander.
Noch eine Frage zu diesem vertikal polarisierten. Heißt das, dass es in Ausbreitungsrichtung polarisiert? Das kann eigentlich nicht sein.
Ich weiß nicht, warum es auftritt.
Es gibt keine elektromagnetische Welle, die in Ausbreitungsrichtung polarisiert sind.
Ich muss an der Stelle passen. Kommentar aus dem Publikum: Es gäbe keine elektromagnetischen Wellen, die in Ausbreitungsrichtung polarisiert werden. Was ist denn mit Licht?
Auch das nicht.
Das kannst du linear polarisieren, schickst durch einen Polfilter.
Ja, linear, aber nicht in Ausbreitungsrichtung.
Entschuldigung, habe ich das falsch formuliert? Wie heißt diese Schwingungsrichtung? Vertikal polarisiert.
Horizontal,
vertikal.
Naja, ich meine, du musst ja immer sagen, horizontal und vertikal, wozu? Interessant ist, wenn man Welle ist, die Ausbreitungsrichtung.
Ah, vertikal gegenüber Referenz Erdboden.
Mhm. Und in welche Richtung breitet sich die Welle aus?
Habe ich noch nicht nachgemessen, ich weiß es nicht. Aspekt um Leitungstheorie, DVI, Karte abwerfen. Ich versuche nebenbei eine Mindmap zu entwickeln, damit das ganze Komplex irgendwo mal einen großen Zusammenhang gibt. Da brauchen wir noch Spektrum. DVI Hochfrequenzkabel, Gegenmaßnahmen, Bussysteme, Ethernet. Ich muss mal kurz durchrotieren. Bilder. Ich mache einfach mal, bevor ich auf die Leitungstheorie komme und die Leute hier komplett abhänge, weiter mit der Geschichte der EMV. Das begann wohl irgendwann mal so nach dem Zweiten Weltkrieg. Da galt das Verursacherprinzip. Also deine Maschine ist schuld, dass meine Anlage nicht funktioniert, schalt die Maschine ab. Und das ist mittlerweile auf so ein Verträglichkeitsprinzip umgestellt worden. Das heißt, jede Maschine, die ich habe, muss eine gewisse Anzahl an Störungen vertragen und darf auch nur eine gewisse Menge an Störungen aussenden. Wir hatten das Beispiel mit den WLAN-Routern aus China, denen das CE-Zeichen fehlte, die nicht im deutschen Zoll zugelassen wurden. Wenn ich Hardware baue...
Sind sie nicht zugelassen worden, weil das Zeichen fehlt?
Weil das Zeichen fehlt.
Weil wirklich was Schlimmes drin war?
Weil das Zeichen gefehlt hat. Du musst bei einem Port nachweisen, dass das Zeug deutschen Richtlinien entspricht, und da ist die elektromagnetische Verträglichkeitsrichtlinie eine davon, die unter anderem mit dem CE-Zeichen abgebildet wird.
Das war nicht unverträglich, sondern war es einfach nicht getestet.
Nicht zertifiziert.
Deutschland.
Nicht nur in Deutschland, sondern euch.
Dollarbürokratie.
Genau.
Muss man euch ein bisschen über Spektrumsbeeinflussung reden? Wenn ich jetzt sage Fourier-Transformation Laplace, kann damit jemand was anfangen?
Nein.
Wir müssen eine kurze Einführung machen. Und zwar gibt es ein Modell, um jedes unter ein paar Annahmen getroffene Signal in eine Kombination aus Sinus- und Kursusschwingungen umzuwandeln. Machen wir ein Beispiel. Das sei meine Spannung, das sei meine Zeit. Ich hätte hier einen Rechteckimpuls. Und ich möchte dieses Verfahren mathematisch annähern. Dann gibt es die Möglichkeit, das in eine Summation aus Sinus- und Cosinus-Schwingungen zu zerlegen. Lässt sich es eigentlich lesen? Und ich habe das mal im Rahmen der Laborvorbereitung vor 2 Jahren hergeleitet für den Rechteckimpuls. Kurzum, meine Mitstudentin hat den Kram aufgeschrieben, weil ich besonders furchtbar schlampig arbeite. Ich habe einfach nur gesagt, was sie aufschreiben soll. Die Herleitung von dem Rechteckimpuls hat gekostet 1 Platz, 2 Seiten. Da waren die Zwischenschritte auch umständlich aufgeschrieben und am Ende kam dann das dabei heraus. fangen wir nochmal klein an, fangen wir mit dem Sinus an. Reguläres Sinussignal, das summiere ich jetzt mit mehreren Sinussignalen auf, die in der Amplitude verändert sind und in ihrer Periodendauer verändert sind. Und zwar für das Rechteck ist es der Sinus der Zeit, gleichmäßiger Rechteckimpuls, plus ein Drittel mal Sinus.
Ein Drittel mal oder ein Drittel plus?
Und wenn ihr das infinitesimal weit aufaddiert, kommt ihr irgendwann auf den mathematisch beschriebenen Rechteckimpuls. Ich habe es hier bis zum Neuntel aufgeführt und wollte demonstrieren, wie es aussieht. Das nähert sich langsam dem Rechteckimpuls an und je mehr Ketten die ich dazu nehme, desto gleichförmiger wird er. Allerdings hat dieses mathematische Annäherungsverfahren ein paar Huxe. Diese ideale senkrechte Kante ist ein bisschen schräg gelagert und es kommt an den Kanten zum Überschwingverhalten. Und mit Hilfe dieser Fourier-Transformation oder Laplace-Transformation kann ich jedes Signal, von dem ich einfach mal behaupte, es sei periodisch, in so eine Mischung aus Sinus- und Cosinus-Schwingungen zerlegen. Und diese Sinus- und Cosinus-Schwingungen haben dann nur noch als Beschreibung ihre Amplitude und ihre jeweilige Frequenz. Das heißt, dieses Rechtecksignal kann ich systemanalytisch darstellen als Amplitude der jeweiligen Sinusschwingung. Und die Frequenz. Und dann habe ich, ich lasse die Einheiten einfach weg. Dann bekomme ich für die erste Sinusschwingung so ein Signal, für die zweite habe ich 0, kommt die dritte, die vierte nicht, die fünfte nicht. Das heißt, wenn die Interpretation von der Sache sieht jetzt so aus, wenn ich irgendein System habe und darauf einen Rechteckimpuls gebe, befinden sich da Frequenzanteile drin, die sich auf dieses Spektrum verteilen. Das heißt, was im Zeitbereich aussieht wie ein Rechtecksignal, sind Frequenzen von dem Einfachen der Periodendauer, vom Dreifachen der Periodendauer, vom Fünffachen und die Dinger sind im System drin. Ich zeige jetzt mal ein anderes Beispiel. Ich habe eine schöne Antenne dazu bekommen. Wir hatten im EMV-Labor eine Antenne, sah so aus. Die Antenne ist auf mehreren Frequenzbereichen empfänglich, nämlich dann, wenn die Wellenlänge ein ganzzahliges Vielfaches hier reinpassen, in so einen Stab. Und diese Antenne kann mir ein breites Spektrum ausmessen, wenn ich währenddessen, wie beschreibe ich es sinnvoll? Wenn ich ein beliebiges Empfangsgerät habe, das nur in einem Band empfänglich ist, Reflektorstab, dann kann es passieren, dass irgendeine der vielfachen Oberschwingungen diese Antenne triggert. Das heißt, für ein Rechtecksignal, das ein ziemlich breites Spektrum hat, kann ich sehr viele Nachbargeräte unterschiedlichen Frequenzbereichen stören. Und das Problem ist nicht nur beim Rechtecksignal, sondern das Problem an diesem mathematischen Verfahren ist, alle Verfahren, die im Zeitbereich Spannung, alle Verfahren, die im Zeitbereich irgendwelche scharfen Bewegungen machen, emittieren ein sehr breites Spektrum auf wahnsinnig vielen Frequenzen und sind mit in der Lage, Empfänger, die eigentlich nur auf wenigen Frequenzen empfänglich sind, zu stören. Also alle Signale, die schnell sind, machen uns Probleme. Wenn wir nachher bei Bussen über Geschwindigkeiten reden, fliegt es uns nochmal um die Ohren. Schon mal Mathematik sind, ist gerade so still geworden, also wirklich verwirrend.
Wenn wir schon bei Mathematik sind, dieses Überschwingen ist ein schönes Beispiel für nicht gleichmäßige Konvergenz.
Überschwingen ist ein schönes Beispiel für nicht gleichmäßige Konvergenz. Wie könnte ich denn Verfahren wählen mit gleichmäßiger Konvergenz?
Es funktioniert halt bei der Reihe nicht. Es konvergiert halt an der Stelle nicht gleichmäßig.
Ich habe für das.
Das ist ein echtes Konvergenzproblem, also es ist kein Numerikproblem. wird nicht besser, wenn du da mehr Terminals nimmst.
Ihr kennt dieses Verfahren eigentlich schon. Also ihr glaubt mir jetzt, dass es hier ein Bild ist. Habe ich noch eine Zoom-Funktion? Sehr schön, gehen wir nochmal ran. Das ist ein Pixelbild.
Die Konvergenz wäre zum Beispiel bei Sinus, wenn ich das über die Polynom annähre. Polynomentwicklung vom Sinus ist nicht gleichmäßig.
Polynomentwicklung vom Sinus sei gleichmäßig Konvergenz. Ich habe gerade eine leichte Abneigung gegen Mathe. Aber ja.
Solange man im kompakten Gerät wird.
Ach, das Tolle an dem Verfahren ist, wenn ich jetzt im Labor bin und ich brauche dringend einen Rechteckimpuls und ich habe keinen. Aber ich habe Netzspannungen mit Sinusimpulsen und ich kann irgendwie die Frequenz verändern. Indem ich mehrere Sinusquellen überlagere, die uns kommt annähernd ein Rechteck raus. Das kann ich für jedes beliebige Signal machen. Ich habe es als Beispiel entwickelt für ein Dreieck und als Beispiel für eine Sinusschwingung. Ziemlich uncool. Ihr kennt dieses Bildbearbeitungsprogramm, das es irgendwie Pixel hat. Und diese Pixel enden irgendwo. Machen wir doch mal folgende Betrachtungsweise. Sagen wir hätten hier ein dunkles Pixel und ein helles Pixel und ein dunkles Pixel. Stellen wir das Ganze doch mal in einem Koordinatensystem dar. Dann gibt es entlang der y-Achse von 0 bis 1 und entlang der x-Achse geht es von 0 bis 1, 3. Und beschreiben wir jetzt mal die Helligkeit als eine mathematische Funktion. Dann hätten wir hier eine Helligkeit von 0, Helligkeit von 1, Helligkeit von 0, Ende vom Bild. Wandeln wir doch mal dieses Bild auf die gleiche Weise in eine Einsnormal, indem wir uns eine Zeile aus dem Bild und wandeln das mal nach diesem Verfahren. Dann kriegen wir eine mathematische Funktion raus, die ziemlich scharfe Kanten hat. Jetzt wenden wir unser Frequenzspektrumverfahren an und berechnen mal die sinusweise Annäherung für diese Funktion, die wir gerade beschrieben haben. Von dieser sinusweisen Annäherung wissen wir ohnehin, dass es Vielfache der Frequenz sind, das heißt, wir müssen nur diese Zahl da abspeichern. Der Rest ist sowieso selbst erklärt. Sinus 3t, Sinus 5t, Sinus 7t. Datei, Export. Wir exportieren als Schriftzug.jpg, JPEG. Da kommen gleich mehrere Export. Ja, replaced, dankeschön. Jetzt fragt er mich einige Sachen. Das erste, um das schön sehen zu können, wir drehen mal die Qualität hier runter und laden die Advanced. Und da kommt der Stichwort DCT. In dem Beispiel haben wir den Rechteckimpuls in mehrere Sinusschwingungen zerlegt. Das kann man jetzt auch für Cosinus machen, in Cosinus und Phasenverschiebener Sinus. Und DCT steht für Discrete Cosinus Transformation. Abgespeichert. Hier im Bild mache ich einen Bildbetrachter auf. Schriftzug. Soweit kauft es mir alle ab. Und dann zoome ich einfach mal an der Stelle rein. Und das sehen wir hier am F. Sieht man sie schön? Sieht man schön, ja. Das sind so hässliche schwarze Pixel, so Unreinheiten, das ist kein klares Weiß. Guck mal, put, wo ist mein Bild? Ich brauche mal einen Knublot. Klar, Moment. Ich wollte nochmal das Knoblauch-Diagramm aufrufen, damit es den Leuten klar wird, was ja eigentlich gerade passiert. Jetzt sind die beiden nebeneinander. Diese Farbunreinheiten werdet ihr nur an den Kanten der Buchstaben finden, da wo harte Farbübergänge sind. Wenn ich hier in so einen reinen Weißbereich nach links gehe, Entschuldigung, ich sehe. Links vom Schriftzug habe ich das gesamte Problem nicht. Das ist ein einheitliches Weiß. An den Kanten, da wo die scharfen Übergänge sind zwischen Schwarz und Weiß, kriege ich diese Unschönheiten dieser grauen Pixel da rein, die da sind, wo sie eigentlich gar nicht hingehören. Und jetzt haltet einfach mal die Kurve daneben. Das ist das Überschwingverhalten an der harten Kante Schwarz auf Weiß bei diesem mathematischen Annäherungsverfahren. Ja, man kann das Bild kodieren. Das bringt ein paar Bildartefakte mit sich. Bei fotorealistischen Bildern fällt das nicht auf. Bei diesem künstlich gestellten Bild ist es ein echtes Problem. Das zur Einleitung, wofür man Fourier-Transformationen braucht. Beschreibung von Systemen im Frequenzbereich. Es gibt gewisse Labor... Wie heißt denn dieses Labormessgerät, das mir nur Frequenzbereiche darstellt?
Netzwerkanalysator,
dankeschön. Wenn ihr Sachen analysiert, reicht es manchmal nur zu schauen, welche Frequenzanteile sind denn eigentlich darin, und dann kann man Schlussfolgerungen ziehen, was da für Bauteile verbaut sind, Schlussfolgerungen ziehen auf das Protokoll. Man braucht nicht immer den Zeitbereich. Ich habe die Notionskarte ab. Lass mich kurz meine Karten durchrotieren. Ich versuche mal wieder auf ein softeres Thema zu kommen. Kopplungen, Laborgeschichten. Ah, herrlich. Wenn wir so hartes Mathezeug hatten, wechseln wir einfach mal ins Labor. Ich habe ein paar schöne Bilder dabei. Weil gerade es so hart war. Also ich hatte letzte Woche Labor gehabt, wo ich mit lustigem Spielzeug auf verschiedene Sachen draufgehen durfte und schauen, wie die sich verhalten. Das, was ihr hier gerade seht, da fehlt der Rand vom Bild. Was jetzt? Was ihr hier gerade seht, ist eine Electrostatic Discharge Pistole. Also das Ding, was ihr bekommt, wenn ihr macht. Das Ding arbeitet an einem gelben, der gelbe Griff ist so ein kleiner eingebauter Akku. Da vorne kann man auslösen. Die Spitze kann man abschrauben, und zwar gegen Spitzen, die spitzenförmig sind, pyramidenförmig und gegen Kegelstumpfspitzen. Und an diesem kleinen Gerät sagt man, ich möchte jetzt eine Entladung von 2 kV haben bis hin zu 16 kV. Und ja, 16 kV ist dieses ziemlich unangenehme Gefühl, wenn du Sachen anfasst und denkst so, aua, was war das gerade? Und damit kann man Sachen beblitzdingsen. Im Hintergrund seht ihr übrigens noch diese kleine Antenne da, die mit den vielen Stäben, weil ich nämlich mal messen wollte. Die kleine Antenne da, die rechts unten im Bildausschnitt zu sehen ist. Und zwar ist für das Modellversuch von der elektrostatischen Ladung gesagt, die Pistole muss binnen einer Nanosekunde auf die 16 kV hochkommen. Danach fällt die irgendwie entspannt wieder ab. Was hinten dran kommt, ist so unwichtig, denn das ist der interessante Teil, dieser heftige Anstieg. Und ich wollte einfach mal wissen, in welchem Spektrum die arbeitet, und habe dann mal versucht, das mit der Antenne, die breit das Spektrum auffängt, anzufangen, was da wirklich im Spektrum drin ist. Leider war ich nicht in der Lage, das Oszilloskop richtig zu bedienen, aus dem Zeitsignal das Spektrum auszurechnen. Du kommst an ein fremdes Oszilloskop, was willst du machen?
Man muss ja eigentlich die Simulation haben, das stimmt schon.
Ihr seht übrigens noch im Hintergrund so ein paar andere lustige Sachen. Also dieser kleine rote Bippus da ist die Abdeckung, damit keiner die Spitze kaputt macht. Das ist ein Feuerzeug, ja, wir hatten Rauch anwesend, aber die Kerze hat damit nichts zu tun. Also ihr seht es gerade nach Norm standardkonform Arbeitsplatz. Ihr habt einen großen Holztisch, der ist in seiner Maße, von räumlich Abmaß in der Platte der Tischdicke definiert. Dann heißt es, da muss eine metallische Bodenplatte drunter, Potenzial abzuleiten. Auf dem Tisch selbst drauf ist eine Metallplatte. Auf der Metallplatte drauf ist eine Gummiabdeckung als Isolation. Und dann ist noch diese kleine Metallplatte im Hintergrund, die soll elektromagnetische Schwingungen, die eventuell in den Raum abgestrahlt werden, reflektieren, damit ihr möglichst viel Störung aus einer Richtung kriegt. Im Vordergrund aufgebaut ist gerade eine Mikrocontroller-Schaltung. Also um den Leuten zu demonstrieren, wie sich die ESD auf den Mikrocontroller auswirkt. Da ist ein Controller, sieht man scheiße, da ist eine kleine LED und die LED blitzt zyklisch. Und was das macht, ist, man nimmt die ESD-Pistole mit 2 kV und geht an verschiedene Stellen diese Schaltkreise und drückt mal ab. Und schaut mal, was passiert. Und dann sieht man so lustige kleine Fehlfunktionen von dem Gerät. So, dieses Lämpchen blinkt mal häufiger, geht mal aus. Man kann diesen Taktzyklus stören. Der Bachelorstudent, der das in den Wurfsuch gebracht hat, meinte dann auch, ach, weißt du, wenn du mit 3 kV direkt ins Beinchen dran gehst, dann brennt er durch. Hier, guck mal. Verdammt, klappt nicht. 4 kV. Ja, hab ihn. Als das Mikrocontroller durchgebrannt war, leuchtet die Lampe im Dauerbetrieb. Es fehlte halt die Logikschaltung, das Ding wieder auszuschalten. Und in dem Beispiel habt ihr gesehen, diese Auswirkung von dieser elektrischen Entladung ist von einigen Randbedingungen abhängig. Zum Beispiel von der Leitfähigkeit der Luft. Und die Leitfähigkeit der Luft schwankt mit Feuchtigkeitsbedingungen und mit etlichen anderen Randbedingungen. Übrigens, was diese ESD-Pistole Cooles gemacht haben, gehen auf maximale Leistung, 15,9 kV, Blitzspitze dran, Metallplatte unten drunter. Wie lang wird der Blitz? Oh, wir kommen auf 2,5 cm. Einfach mal so ein Funkenüberschlag. Das ist eine coole Sache. Im Hintergrund nochmal die Antenne, von der ich vorhin sprach. Es ist schlecht zu erkennen, aber ich stelle mir die Frage, was soll hier eigentlich passieren?
Kerze auspusten.
Genau, die Kerze ausblitzdingsen. Also, wenn du mit der Spitze in den Docht reinstichst, dann pustest du sie wirklich aus. Du brauchst ein paar Stöße in Folge, ungefähr 20. Du merkst, wie sich die Flamme wegbiegt unter was auch immer du nicht siehst. Und irgendwann geht sie halt aus. Es gibt gute Tage und es gibt also schlechte Tage.
Wachsdampf. Ja, den musst du aber erst haben.
Wachsdampf. Interessante Sache.
Ja, bei der Kerze brennt ja auch nur Wachsdampf.
Genau.
Wie auch bei Holz. Holzdampf.
Das sind wir schon bei Kabeln.
Nennt ihr das dann Gas, dann ist es.
Ja, was in diesem Labor auch noch putzig war, also ihr habt jetzt den Standardtisch gesehen, seine Abmaßung irgendwie, ich habe nachher noch ein Bildchen davon, warum nicht gleich. So, komm her. Das ist jetzt gemäß Norm dieser Standardtisch, wie er regelmäßig aussehen muss, um elektromagnetische verträglichkeitskonforme Versuche zu machen. Ich meine, ob wir jetzt alle mathematischen Verfahren wissen, wie die Beeinflussung funktioniert und ob dieser Tisch sich dafür eignet, das steht in den Sternen. Aber die Norm sagt erstmal, du musst so messen. Ja, von der ESD-Pistole Mikrocontroller habe ich schon erzählt. Die anderen Versuche, die noch aufgebaut waren, waren so eine Quecksilber.
Warum sagt, dass man so
messen muss? Du willst die Norm haben. Es ist elektromagnetische Verträglichkeit.
Okay.
Ich muss es aufschlagen, du kriegst nachher eine fünfstellige DIN-Norm vorgesetzt. Ohne ISO-Norm drin.
Aufschlagen nicht so, die Elektromagnetik.
Es gibt auch eine ISO-Norm dazu. Und die
du hast bloß nicht gesagt, was du eigentlich messen
willst. Entschuldigung, eine Norm, ja.
Noch eine Frage, die Kerze war dafür da, dass die Platte nicht aufgeladen wird? Oder wie?
Der Prof hat das in einem alten Physikbuch gefunden, man kann mit elektrostatischer Ladung eine Kerze ausblasen. Oder zumindest beeinflussen. Also dachten wir, wir bauen es mal auf und probieren es aus. Bei der Pistole weiß ich übrigens nicht, was die kostet. Also es ist Kleinserienfertigung, akkubetrieben, 16 kV entladen. Braucht man nicht alle Tage. Was an den Laborversuchen auch noch aufgebaut war, war so eine Quecksilber-Nitrogen-Lampe. Ja, man kann da diese langen Leuchtstoffröhren an einem Oszilloskop dran und es ging einfach darum, wenn die Lampe betrieben wird, dann hat die Gasentladung, entlädt sich, belädt sich, die Lampe flackert ja einen regelmäßigen Zyklus. Und dieses Flackern, wir hatten gerade schnelle Leistungsanstiege, Streuen im Spektrum, das Ding gibt Leistung zurück an die Steckdose und sorgt für breitbandige Störungen. Und das war halt die Demonstration, was kann man mit Filterschaltungen machen, um Geräte gegeneinander zu isolieren. Also Leuchtstoffröhren ungefiltert an der Steckdose zu betreiben, ist nicht schön für andere Geräte im Haushalt. An der Stelle können wir eigentlich über Ethernet over Powerline reden. Ihr kennt diese lustigen Geräte, man steckt sie in die Steckdose, steckt ein Netzwerkkabel rein und irgendwie nutzen die die vorhandene Infrastruktur, um Netzwerkdaten drauf zu modulieren. Ich habe es nicht dabei. Das sind. So, ich hoffe, ihr versteht mich. Ja, gut. Also, kurzer Add-on. Als Markus mir davon erzählte, EMV-Verträglichkeit. Ich habe dann mal irgendwann so eine Funkamateurprüfung gemacht und bekomme da regelmäßig Zeitschriften von. Und da steht natürlich immer was drin, mehr oder minder regelmäßig, dass diverse Geräte irgendwelche Dinge tun, die sie, wie wir von Max gehört haben, nicht tun sollen. Also meistens sie entweder stören lassen, wird eher wenig darüber berichtet, weil kann man selbst das gegen tun am eigenen Gerät, jedenfalls als Funkamateur, oder viel schlimmer, andere Geräte ein elektromagnetisches Spektrum aussenden, das die eigenen Geräte stört. Und typischerweise kennt man die nicht und muss sie erst finden. Als Funkamateur hat man das Problem, man will eigentlich elektromagnetische Felder nutzen, um darüber Informationen zu übertragen, also Morsen, Sprache, Bild, wie auch immer. Und das, was man eigentlich von irgendwo aus der Nachbarschaft hat, stört einen. Und da gibt es dann die Geräte, im Plasmafernseher, letztens habe ich einen Bericht darüber gelesen, ist dann mit Hilfe der BNetzA, der Bundesnetzagentur, gefunden worden, die da eigentlich immer gerne hilft. Was auch häufig vorkommt, sind PLC, also Powerline Connect heißt das, glaube ich. Wenn ich ein Ethernet nicht über ein Ethernet-Kabel versuche zu übertragen, sondern eben halt über das Hausstromnetz. Wir hatten dieses schöne Bild mit der Überlagerung von den Wellen. Und jetzt haben wir beim Netzwerk den Punkt, wir wollen nicht nur ein paar Signale übertragen, sondern möglichst viele. Das heißt, unsere Frequenz ist entsprechend hoch, dass wir überhaupt die hohe Signalanzahl in einer relativ kleinen Zeit übertragen können. Das Medium, was wir jetzt verwenden, ist das Kupferkabel, was im Haus liegt. Und das ist, wie Häuser immer so aufgebaut sind, schön in alle drei Raumachsen ausgerichtet. Das heißt, als Funkamateur haben wir im Grunde so eine Antenne, die zwar nicht abgestimmt ist auf die Wellenlänge, aber die geht quer in alle Richtungen, grob über das ganze Haus verteilt, also auch nicht irgendwie klein, sondern also doch große Ausmaße. Und da setzen wir ein sehr breites Spektrum drauf, mit durchaus auch ein bisschen Leistung, und wir haben überhaupt keine Schirmung. Und je nachdem, wie wenig Leistung die Geräte jetzt auskommen oder wie eben halt gerade die räumlichen Gegebenheiten oder physikalischen Gegebenheiten sind, kann man das als sehr, sehr guten Strahler ansehen, der eben halt dieses hochfrequente Spektrum nach draußen bringt und nicht nur auf der Leitung lässt, um Daten zu übertragen. Selbst fällt einem das erstmal nicht auf, aber sobald man eben halt draußen ist und irgendein Gerät hat, was mit in irgendeinem Frequenzbereich arbeiten möchte, zum Beispiel mal das Funkamateur in den Amateurfrequenzen, und genau da eben halt eine breitbandige Störung drin ist, dann hindert das einen meistens, und das versucht man zu vermeiden oder halt rauszufinden.
Was für Bereichen reden wir dann? Gibt es zum Beispiel Probleme für normale WLAN-Geräte oder ist das überall?
Die arbeiten bei ungefähr 500 Megahertz.
500?
Mhm. Ja. Also im Grunde ist ja auch das WLAN-Signal bei 2,4 GHz, aber 5 GHz wird über die Luft übertragen. Nur die Leistungen, die da verwendet werden, und die Antennengrößen sind eine ganz andere. Das heißt, wir haben wenn wir hier von elektromagnetischer Verträglichkeit oder Störung sprechen, dann brauchen wir ja Leistung, um etwas zu stören, oder Feldstärke. Und die Leistung fällt mit 1 durch R² ab. Und wenn wir sowieso nur eine geringe Leistung haben, die dann auch noch als Kugelstrahler ausgerichtet ist, als zum Beispiel WLAN 100 Milliwatt auf einen isotropen Strahler, also auf einen kugelförmigen Strahler mit einer möglichst kleinen Antenne, dann...
Das ist nicht immer so,
aber ja, das ist aber das, was eigentlich drinsteht. Dann ist das relativ klein. Setzen wir jetzt eine Antenne dahinter, die richtet, dann haben wir in eine Richtung, haben wir die Leistung von 100 Milliwatt nicht raummäßig verteilt, sondern in eine Richtung gebündelt, dann muss eigentlich die Sendeleistung wieder zurückgenommen werden, damit das noch normkonform ist.
Es gibt für manche Netze auch den flachen und dann immer noch rund, aber halt nicht hoch. Und da gibt es halt Antenne bis, ich glaube, das ist der DBI-Maß von 7 oder 9 oder so.
Ja.
Bis dahin gibt es die noch standardkonform sind, mit der normalen Leistung.
Auch mit der normalen Leistung. Also hier ging es gerade um Antennenbauform und Leistung. Muss man, glaube ich, nochmal nachschauen. Also der Punkt ist, ich glaube, wenn ich es richtig im Kopf habe, 100 Milliwatt am idealen Strahler. Wenn ich jetzt wenn ich natürlich durch meine Leitung vom Sender bis zur Antenne eine Dämpfung habe und habe dann wieder eine Antenne, die wieder verstärkt, dann hebt sich das irgendwo auf und dann mag es wieder okay sein. Aber wenn ich jetzt quasi keinen Weg habe zwischen Sender und Antenne und habe dann eine verstärkende Antenne oder eine bündelnde Antenne, dann könnte ich durchaus eigentlich über meinen rechtlichen Rahmen kommen. Nur ist es halt, die Leistungen sind bei WLAN halt so klein, dass ich kaum irgendwo Geräte stören kann. Dafür ist es ja eben halt zulässig, dass es einfach so verbaut werden darf und jeder irgendwie ohne Kenntnisse quasi das Ding einfach nehmen, einschalten, nutzen, passt. Da ist der Hersteller für zuständig, dass es eben halt innerhalb der Norm bleibt. Und jetzt gibt es eben halt dann den Punkt, dass eben halt bei Geräten, häufiger dann eben halt auch aus Fernost, dass eben halt nicht so eingehalten wird. Und da gab es eben halt, oder gibt es häufiger Probleme halt, Beispiele, Plasmafernseher, andere Fernseher, Schaltnetzteile, diese Kabel, nee, Stromdatenübertragung. Was es aber auch schon mal gab, waren Blitzüberschläge an Ortsnetztransformatoren. Also ein Artikel, den ich gelesen habe, war ein relativ kleiner Ortsnetztrafo, der immer nicht auf dem Boden stand, sondern auf einem Freileitungsmast. Und es waren regelmäßig Überschläge über den Isolator. Und bei diesen Überschlägen gibt es auch ein hochfrequentes Spektrum und das hat eben halt auch schon mal gestört. Also das wäre eben halt nochmal zur Ergänzung zur elektromagnetischen Verträglichkeit, wo es auch Probleme machen kann oder wo eben halt Störungen herkommen könnten. Und
es gibt Babyphones.
Darf ich dir das direkt geben?
Ja, genau. Also ich wollte eine Frage stellen.
Also es gibt altmodische Babyphones, die direkt auch über die Hausleitung leiten mit einer Frequenz von 100 oder 120 Kilohertz, also nicht Megahertz, sondern Kilohertz, sehr langsam. Und die sind laut Werbung komplett strahlungsfrei für das Kind. Stimmt es, dass die nicht im Hausnetz abstrahlen oder macht die lange Leitung da auch? Dient die da auch als Antenne? Ein Kilohertz sind ja 100 Kilohertz, 120.
Was haben wir denn als Wellenlänge?
Also es hängt enorm davon ab, wie lang die Wellenlänge ist. Wenn, also die Leitungen, die als Antenne fungieren, haben ja eine gewisse Länge. Das heißt, im Haus, sage ich mal, 50 Meter. Im Extremfall, wenn du ein großes Haus hast, vielleicht mal 100 Meter. Aber typischerweise hast du ja irgendwie eine Stückelung zwischendrin, also darüber kommst du auf keinen Fall hinaus. Und dann beginnt dann Physik zu greifen. Was kann ich als Antenne verwenden? Typische Antennen sind Lambda halbe, Lambda viertel, 3/8 Lambda, irgend sowas. Und solange, also Lambda ist die Wellenlänge, solange das irgendwie zusammenpasst, könnte das schon da reinpassen. Markus, du hattest mir gesagt, du hattest mal ausgerechnet für 50 Hertz und kamst auf
6000 Kilometer Wellenlänge.
Also bei 50 Hertz 6000 Kilometer Wellenlänge. Da kriegen wir natürlich kaum eine Antenne für zusammen. Bei den 100 müssten wir jetzt nach den schönen Gesetzen und Formeln das einfach ausrechnen.
Ich tippe auf 1000 Kilometer Wellenlänge für Kilohertz.
Für 1 Kilohertz?
Für 100 Kilohertz.
Ja, also sofern keine Rechenfehler drin sind, 1 Kilometer Wellenlänge. Ja, also sollte es erstmal da keine Probleme geben, weil eben halt resonanztechnisch, funktechnisch, antennentechnisch das nicht zusammenpasst. Ja, die Einheiten. Lernt man eigentlich in der Schule. Das ist vollkommen korrekt, das darf man auch so erwähnen. Ja, das war meine Ergänzung zu EMV und wo es auch für den einen oder anderen im Alltag vorkommt.
Ist eigentlich ein gutes Beispiel, weil es mir hilft, immer diese Foyer-Sache aufzugreifen an einem grafischen Beispiel. Nehmen wir mal an, ihr wollt über eine ziemlich große Entfernung Daten übertragen. Habt hier irgendwie eine Antenne und die baut darauf auf, dass ihr entweder ein Sinussignal sendet, das so aussieht, oder ein Sinussignal, das so aussieht, mit doppelter Frequenz, und ihr fängt auf an, Signale zu mischen. Sagt halt, das ist jetzt meine logische 0, das ist die logische 1, und wenn ich das direkt an der Antennenspitze abgreife, komme ich mit maximaler Leistung an. Die Leistung verteilt sich jetzt über den Raum. Raum ist eine Kugelform, das heißt, beim Empfänger kommt immer weniger an, je weiter er entfernt ist, quadratisch mit der Entfernung.
Das heißt, der wird ein ähnlich starkes Signal detektieren, in wesentlich schwächer, in den gleichen Frequenzbändern, mit denen mal gesendet wurde. Wenn ich jetzt in der Nähe des Empfängers irgendwen habe, der aus irgendeinem ganz garstigen Grund, ohne es zu wollen, eine Antenne gelegt hat, Beispiel Ethernet oder Powerline, und ein Rechtecksignal drauf gibt, wird er mit seinem Rechtecksignal alle möglichen Frequenzbänder stören. Das heißt, zu dem ohnehin schwachen Empfangssignal beim beabsichtigten Empfänger kommt nochmal Rauschen aus der Umgebung drauf, das nicht so gewollt war. Und im schlimmsten Fall ist das Rauschen stärker als das Signal, das ich haben möchte. Und deswegen habe ich so drauf gepocht, dass wir verstehen, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen Zeitsignal und Frequenzbereich. Eine letzte putzige Vorgeschichte gab es noch. Wir sprachen über hochfrequenzfähige Kabel, wie ich hoffentlich nachher noch reden kann. Und Prof meinte so, ich soll mir mal das Kabel an der Kabine anschauen mit dem blauen Stoff. Und ich komme zu einem Bauassistenten hier, ich habe gehört, hier gibt es ein Kabel für 400 Euro pro Meter. 400 Euro pro Meter, haben wir sowas? Ich meine, die meisten Sachen sind teurer. die Kabine habe ich noch gar nicht beschrieben. Also es gibt auch eine Messkabine, die ist ungefähr 4 Meter mal irgendwie 3 Meter mal 4 Meter hoch. Die reicht bis, nicht ganz 4 Meter, 2,5, die reicht bis unter die Decke. Und diese Kabine ist mit Pyramidenabsorbern ausgekleidet. So Schaumstoffplatten zu Pyramidenspitzen. Und die Idee an der Sache ist einfach, wenn da eine Welle auftrifft, wird die A in verschiedene Richtungen reflektiert und B ist in diesem Schaumstoff, ist ein Elastomer, Kohlenstoff drin, der kann irgendwie verschiedene Energieniveaus annehmen, kurzum, der kann elektromagnetische Energie in Wärme umwandeln. Also entweder streuen wir die Welle oder wir absorbieren sie. Und dieser Pyramidenabsorber kann absorbieren, wenn die Welle mindestens ein halbes Mal hier reinpasst. Das heißt, mit dem ziemlich kleinen Absorber kann ich Wellen hoher Frequenz, kurzer Wellenlänge, hoher Frequenz aufsammeln. Wenn ich im Diagramm im linken Bereich, im niederfrequenten Bereich irgendwas absorbieren möchte, werden diese Pyramidenspitzen verdammt lang. Das heißt, diese wahnsinnig große Stahlkabine mit ihrer Tür, mit den drei, wie heißen die, diese Türrahmen, die ineinander schließt und greift und wirklich elektromagnetisch dicht ist. Dieses Ding hat innen drin kaum noch Platz. Da steht hinten links in der Ecke eine Antenne oder irgendein Gerät, Monitor, der gerade getestet soll, ob er seine Abstrahlleistung erfüllt, vorne ein Detektor und das war's. Viel passt da nicht rein. Und der ganze Rest vom Raum ist einfach nur da, Wellen, die gestreut werden, absorbieren.
Heißt das jetzt Faraday-Käfig oder ist das was ganz anderes?
Hier ist es ein Faraday-Käfig mit Innenauskleidung. Du willst nichts nach draußen haben und du willst eigentlich auch drin nichts haben. Und da haben sie jetzt also diese Pyramidenabsorber sind der Oldschool-Way, die haben eigentlich das Problem, dass sie wahnsinnig viel Platz brauchen, vor allem wenn du niederfrequente Sachen absorbieren möchtest. Es gibt noch die Version, ich weiß nicht genau, wie es so funktioniert, wir nehmen einen Pyramidenstumpf, der ist fast so gut wie der Kegel, es braucht man nicht ganz so viel Raumplatz. Es gibt noch eine andere Möglichkeit, Werkstoff namens Ferrit. Ferrit sind Eisenoxide, gemischt mit ein paar anderen Sachen, gepresst, gesintert. Und Ferrit hat als Werkstoff eine Eigenschaft, es hat gute magnetische Leitfähigkeit, also eine Permeabilität beschreibt die Fähigkeit, einen magnetischen Fluss durchzulassen. Es hat wahnsinnig beschissene elektrische Leiteigenschaften. Das heißt, wenn das Ding magnetisch irgendwas induziert, da eine Spannung entsteht, hat das Ding einen wahnsinnig hohen Widerstand und leitet eigentlich die induzierte Spannung direkt wieder gegen Wärme ab. Deswegen ist Ferrit ein ganz angenehmes Material und da gibt es so putzige Ferritplatten. Die sind wohl im Labor 60 x 60 cm groß, wiegen 15 Kilogramm das Stück. Ich habe mal so eine kleine Platte in der Hand gehalten, da waren Ecken weggebrochen, da sah man wirklich, wie sprudelig das Material eigentlich ist. Also die nicht so runterfallen, ist es kaputt. So, ich sprach gerade von der Kabine, so 4 Meter irgendwie mal 3 Meter mal 2,50 Meter. Ich habe das mal über den Daumen gepeilt, wenn man die voll ausgleiten würde mit Platten, käme man auf 2 Tonnen. Das Ding hat auch eine Decke, die müsste auch ausgleiten und einen Boden, der auch ausgekleidet werden muss. Also übrigens, der Vorgang, wie so eine Kabine bestückt wird, ist, du stellst dein Testgerät hinten in die Ecke, fängst dann an, den Boden wieder mit Pyramidenabsorbern vollzustapeln, das ist wie Tetris in groß. Stellst den Empfänger an der Tür hin, stellst ihn noch ein paar Mal ein, machst die Tür zu und lässt die Messung laufen. Wenn du am aussendenden Gerät was ändern möchtest, kannst du nur den Boden wegstapeln, dein Gerät verändern, wieder hinstapeln. Okay, ich war gerade bei diesen Ferritplatten. Also die absorbieren...
Zum Verständnis, ist die Person, die den Versuch durchführt, im Raum oder außerhalb, wenn der Versuch da ist?
Ich weiß noch, ich habe noch niemanden gesehen, der drin war. Müssen wir direkt mal ausprobieren. Findet sich bestimmt ein Student. Also theoretisch sollte nichts passieren. Theoretisch. Also, du weißt schon, dass die Person sich negativ auf die Reflexionseigenschaften des Raumes auswirkt.
Ah, Entschuldigung.
Das würde den Versuch stören. Aber der Versuch wahrscheinlich weniger schaden. Also die Idee ist einfach als Hohlraumleiter, wenn ihr eine Welle aussendet, wird ihr hier problemlos reflektiert und wieder reflektiert und den wollt ihr eigentlich irgendwann weg absorbiert haben, damit ihr ohne Störeinflüsse so ein Gerät ausmessen könnt. Und der Student hat jetzt halt berechnet, in mehreren Modellversuchen, wir können die Kammer nicht voll auskleiden und wir hätten gern unter diese Pyramidenstufe drunter noch diese schweren Platten. So, wie viele Platten können wir uns eigentlich leisten und an welche Stelle im Raum müssen die hin, damit sie gut weg absorbieren? Müssen die an die Ecken, müssen die Flächen rein? Und am Ende kam es wohl daraus, dass sie, wenn das jetzt die Seitenwand sei, haben sie ungefähr diese Fläche mit Platten ausgelegt, so viel wie die Tragfähigkeit der Kabine halt hergab. Und das Putzige war noch, sie haben nachher die Kabine ausgemessen und es entsprach mal überhaupt nicht die Modellrechnung. Das Problem ist, wenn diese Platten nicht zusammenfügt, entsteht ein Spalt. Und ich verstehe nicht die Hintergründe, warum. Ich habe nur gehört, du brauchst ein homogenes Material, um die Welle zu absorbieren. Und diese Spaltmaße machen echt das Problem für Reflexion. Und hatten wohl Spalte von einem Millimeter gehabt beim Nachverlegen. Und das hat einfach mal die gesamte Absorptionsfähigkeit ruiniert.
Also im Grunde, wie wenn du eine Antenne baust, und du hast irgendwo zwischendurch, du willst eine Resonanzfrequenz erreichen und dein fertiges Maß ist unter aller Sau und du kriegst einfach deine Genauigkeit nicht hin. Dann ist das mit der Resonanz auch irgendwo, aber nicht da, wo du es hinhaben willst.
Geh mit dem breiteren Spektrum drauf. Das kann man mit Leistung lösen.
Ja, du willst aber Signal übertragen, genau auf einer Frequenz und nicht breitbandig.
Wir müssen mal noch eine Grundlage legen für die Leitungstheorie, dass wir haben ein Problem mit elektrischen Eigenschaften, wenn wir entweder in hohe Frequenzbereiche gehen oder über große Entfernungen. Ich finde das ganz schön. Nehmen wir mal an, wir haben eine Welle, so Stromnetz von 50 Hertz. Wie lang ist die Wellenlänge davon?
Du hast gesagt, 6.000 Kilometer.
6.000 Kilometer. Okay, Leitungstheorie sagt, ab Wellenlänge Viertel haben wir ein Problem, sagen wir mal halbe Wellenlänge, ungefähr 3.000 Kilometer. Nehmen wir an, wir legen Stromleitung über 3000 Kilometer. Ich habe uns mal Wolfram Alpha gefragt. Berlin-Madrid sind 2000 irgendwas Kilometer. Also stellen wir uns das einfach mal vor. Das sei jetzt eine Strecke von 6000 Kilometer. Das sei 3000 Kilometer. Da sei Berlin, da sei Madrid. Also mal angenommen, wir hätten Leitungen, die wir so lange ausrollen könnten, die von den Leitungseigenschaften Widerstand her sowas leisten könnte. Auf welche Probleme würden wir dann stoßen? Nun ja, einerseits, wenn in Berlin die positive Halbwelle beginnt, kriegt Madrid das negativ invertierten Wert davon. Da fällt es nämlich gerade ab. Und das andere garstige Problem ist, wenn die Wellenlänge da mindestens ein Viertelmal reinpasst, kann sie am Ende reflektiert werden. Das heißt, in Madrid hängt irgendein Verbraucher dran und von dem schlägt die reflektierte Welle zurück Richtung Berlin. Diese reflektierte Welle tritt...
Eine Glühbirne, Grafkammer.
Jürgen sagt gerade eine Glühbirne. Du musst mit dem Abschlusswiderstand die theoretischen Eigenschaften der Leitung treffen. Erinnert euch noch an das Beispiel mit den Tastaturen und dem Radar. Es gibt... Das theoretische Modell der Leitungstheorie, das besagt, ich kann aufgrund der geometrischen Abmaße der Leitung des Materials einen intrinsischen Widerstand für diese Leitung berechnen. Und ich muss mit dem gleichen Widerstand am Verbraucher abschließen, um die gesamte höchstmögliche Leistung aus der Welle rauszunehmen. Wenn ich das nicht tue, wird eine Welle zurück in die Leitung reinreflektiert. Also im Beispiel Berlin-Madrid, wenn ich die Glühbirne hinten dranhänge, die vielleicht nicht die Leistungsanpassung des Kabels hat, schickt eine reflektierte Welle entgegen. Und das Putzige ist, es kommt irgendwann mal durch die Reflexion zu stehenden Wellen.
Ich glaube, das größere Problem taucht auf, wenn du in Berlin und in Madrid zwei Kraftwerke stehen hast. Die beide bringen sie an den Elektronenzerren in verschiedene Richtungen.
Man müsste es direkt mal ausprobieren.
Ja, wenn passiert ist das.
Du hast noch ein viel größeres Problem bei Leitungen dieser Länge und der Frequenz. Die Kapazität ist in einem Bereich, wo bereits viel, viel Verlust auf die Kapazität zu Problemen kommt.
Mit Kapazität kann man doch lösen, indem man einen Stoff mit geringer, wie heißt dieses kleine Epsilon ausgesprochen, Permittivität. Also,
die Elektrizitätskonstante.
Kapazitätskopplungsprobleme kannst du lösen durch passende Materialien. Induktionskopplungsprobleme machen die echte Probleme.
Jein. Auf Freileitungen mit Masthöhen von 60 bis 80 Metern, also die 400 kV-Ebene, hast du über die Leitungslänge ein nicht zu vernachlässigendes Kapazitätsproblem, weswegen die drei Phasen immer gedreht werden. Du hast nicht immer L1 an einer festen Position, sondern die werden über die Länge gedreht, damit L1, L2 und L3 ähnliche Kapazitäten über die gesamte Strecke zum Boden haben.
Ich wiederhole das nochmal für das Mikrofon, damit es wirklich deutlich zu verstehen ist. Wenn man Überlandleitungen hat, dann gibt es die drei Phasen, die Spannung führen und die werden im Verlauf der Leitung ein paar Mal rotiert, damit alle den identischen Abstand zum Boden kriegen, in Summe.
Kapazitiven Effekt, Leitung zu Boden.
Kapazität, Leitung zu Boden.
Ja. Du hast noch ein Problem. Erstens die Elektronengeschwindigkeit in dem Kabel und zweitens die Kapazität. Deswegen haben wir auch keine Fernkabel aus Afrika mit Solarmodulen, die uns aus Afrika Energie liefern.
Das ist doch ein schönes Beispiel. Wollte ohnehin Strom aus Afrika haben.
Ja, das wäre gemacht, mal halt weiter Entfernung mal Gleichspannung.
Ja, richtig. Gleichspannung zur Energieübertragung, ja, zur Datenübertragung hast du ein Problem wegen kapazitiver Kopplung. Aber müssen wir das sowieso trennen, etwas Energieübertragung. Dieses Berlin-Madrid-Beispiel, warum fällt es eigentlich in Deutschland nicht auf? Nun ja, das sei Berlin, das sei München. Wir kommen eigentlich nicht auf groß genug Entfernung, dass wir solche Probleme haben könnten. Aber wir kommen auf Probleme, wenn wir die Wellenlänge kürzer machen und die Welle plötzlich ein paar Mal ins Kabel reinpasst. Und an der Stelle möchte ich nicht auch manchmal auf die Bussysteme kommen. Lass mir die Kopplung einfach raus. Ihr erinnert euch noch so grob mal an ein USB-Kabel. Das Schönste, was ich je gesehen habe, war für einen Scanner gewesen. Sie haben mal alle Maßnahmen an einem Kabel. Das ist ein USB-A-Stecker. Dann kam ein Stück Kabel. Dann kam so eine kleine Knolle auf dem Kabel. Noch mehr Kabel. Knolle. USB-B-Stecker. Und ich habe noch ein schönes Bild dazu, um das Kabel dazwischen darzustellen. Und das Kabel zwischendrin sah so aus. Was befindet sich eigentlich in diesem Kabel drin? Also in diesem Kabel drin habt ihr vier Leitungen. Das eine ist die Spannungsversorgung, die USB mit sich mitbringt. USB-Stand, könnt ihr uns auf usb.org anschauen. Hat Intel da online gestellt. Es gibt sogar eine Suchfunktion, die zwar nichts taugt, aber sie haben eine Frequently Asked Question, damit ihr sich wunderbar durchhangeln kann. Und es gibt für USB mittlerweile mehrere Substandards. Also es gibt, die Beschreibung vom Busprotokoll ist, du steckst dein Gerät ein und du solltest erwarten 5 Volt plus minus 5%. Und übrigens, wenn du in einem passiven Hub hängst, fällt es eventuell mal auf 4 Volt ab. Du darfst erwarten 100 mA Leistung. Also beim Einstecken auf diesen Bus könnt ihr euch garantiert kriegen 4 Volt bei 100 mA. Macht 0,4 Watt. Und dann soll das Gerät erstmal sagen, ich bin ein Massenspeicher oder ich bin Geräteklasse Human Interface Device und deswegen brauche ich jetzt mehr Leistung. Und dann kann der Buskontrolle die Leistung gewähren, er muss es nicht. So zumindest sieht das der Standard mal vor. Für solche Sachen wie Wireless Charging können wir dann noch wesentlich mehr Leistung mal anfordern, wenn wir uns endlich mal angemeldet haben am Bus. Es ist putzige, wenn ich spontan an diese kleinen 2,5 Zoll Festplatten denke, mit ihren Anlaufströmen. Ich habe es nie durchgemessen, aber werden die wirklich sich ernsthaft erst am Bus anmelden, bevor sie die Platte anlaufen lassen? Die ziehen nämlich 1,1 Ampere aus dem Bus, der A, so hoch und spezifiziert ist und B, zu einem Zeitpunkt, wo sie nach Busprotokoll gar nicht so viel ziehen dürfen. Es ist nichts.
Wir interessieren schon Standard, wenn es funktioniert.
Markus, du solltest kurz erwähnen, dass die 1,1 Ampere Anlaufstrom der Festplatte sind.
Du kommst über 2 Ampere Anlaufstrom. Die Dinge brauchen eventuell im Betrieb 1,1 Ampere, wenn sie hässlich gebaut sind. 700 mA. USB 3.0 Speck sieht vor 900 mA. USB 2.0 Speck, wie viel? 600? 500 mA Maximum. Ja. USB Standard ist schön zu lesen. Das ist zwar ein etwas großes Konglomerat, aber ihr könnt da mal reingehen und euch den Kram anschauen. Das ist ganz putzig. Also, USB sieht Vorversorgungsspannung Bus, definiert mit 5 Volt. Die kriegt man eventuell nicht raus. Dann gibt es eine weitere Leitung, Data Plus. Data Minus und Ground. Also aus den beiden Leitungen könnt ihr Versorgungspotenzial holen. Das macht einen Masseausgleich zwischen beiden Geräten, dass sie beide aufs gleiche Potenzial gelegt werden. Und die Beschreibung ist, aus der Differenz von Data Plus und Data Minus soll man Datenwert rausberechnen. Das ist ganz praktisch. Wenn es nämlich irgendwie schafft, dass ihr Leistung auf dieses Kabel bringt, wie auch immer, weiß ich was, und hebt diese Leistungseinkopplung, wie immer die jetzt passiert, beide Leitungen um plus 1 Volt, bleibt die Differenz von beiden immer noch gleich. Es ist die erste Schutzmaßnahme auf diesem Bus. Weitere Schutzmaßnahmen könnt ihr über das Kabel rausholen. In dem Fall seht ihr ein geschirmtes Kabel, ihr seht diesen, was wird es sein, Aluminiumschirm?
Verzinktes
Kupfergeflecht. Eigentlich nur mit Kupferlitzen, und das kann man jetzt noch beliebig weit verflochten haben, und das verbessert die Schirmeigenschaften immer weiter.
Also innen drin sind dann 4 voneinander isolierte Kabel oder wie?
4 voneinander isolierte, und die beiden Datenleitungen sollten noch umeinander gewunden sein, um die Fläche zwischen beiden Leitungen zu reduzieren. Das ist eine Kapazitätssache. Also wir haben jetzt auf diesem Bus irgendwie 4 Adernpaare, die sich drin befinden. Wir haben den Stecker und nicht wissen, was er macht. Wir haben diese geschirmte Leitung. Diese kleinen Plops da sind meist Ferritkerne. Wir haben gelernt, ein Material mit guten magnetischen Leiteigenschaften und schlechten elektrischen Leiteigenschaften. Das Ding ist quasi wie eine Spule, die ich oben drauf klemme. Och, ich habe die Dinger im Labor so als kleine Kästchen gesehen, so ein Clip dran, fertig. Es ist halt eine Spule mit einer Windung, setzt den Eisenkern rundherum, und der Eigenkern hat die Eigenschaft, der absorbiert eine ganze Menge. Also, wenn jetzt irgendwie Leistung auf dieses Kabel kommt, die im hohen Frequenzbereich ist, haben wir Spulen dran, die der Leistung rausziehen aus den hohen Frequenzbereichen. Und vielleicht hat der Stecker auch noch ein bisschen was an Schirmung. Das muss das erste Kabel, das ich gesehen habe, mit dem Logo USB Full Speed Certified. Und bei USB Fullspeed sind 12 Mbit pro Sekunde. Die Standards waren Low Speed, 1 Mbit pro Sekunde, Full Speed mit 12 Mbit. Dann kam der Zwischenstand, und zuletzt kam USB 3.0 Super Speed.
High Speed mit 480.
High Speed, danke. Sagst du 480? Ich meine, mit Superspeed waren wir auch nicht wesentlich weit über 500. Also das Kabel, so eine Schirmung, Ferritkerne an beiden Enden und Logo Intel US Fullspeed Certified für 12 Mbit pro Sekunde. Ihr könnt übrigens USB-Komponenten problemlos entwickeln, könnt ihr auch verkaufen. Wenn ihr solche Intel-Logos drauf haben wollt, müsst ihr Intel Geld geben, damit ihr eure Geräte irgendeinem Test unterziehen, der wahrscheinlich auch EMV-Maßnahmen unterhält, und dann kommt zu Intel das Logo drauf. Das heißt, Intel gibt die Garantie, dass dieses Kabel sich eignet, um die Datengeschwindigkeit zu übertragen.
Welches Logo meinst du?
Intel Certified USB Full Speed.
Das geben die noch?
Ich weiß nicht, wie alt das Kabel war, das ich gesehen habe. Auf der Webseite wird das Logo nicht mehr beworben, aber es ist das erste zertifizierte Kabel, das ich gesehen habe. Gib noch ein Bildchen durch. Ethernet-Kabel. Also dieses Kabel ist wahrscheinlich durch die Vertrillung seiner Leitung geschützt, Kapazitätsprobleme, es hat einen Schirm drumherum, es hat Ferritkerne. Wir haben mindestens jetzt 3 Schutzmaßnahmen auf dem Kabel gesehen, um irgendwie 12 Mbit pro Sekunde zu garantieren. Schauen wir uns mal so ein Kabel an. Bisschen weniger Schirmung, bisschen weniger Vertrillung. Kriegt von außen vielleicht relativ gut Leistung rein. Das wird sich wahrscheinlich nicht eignen, um Festplatten anzuschließen. Um eine Maus anzuschließen, Verlängerungskabel könnte was reichen. Nicht für Geschwindigkeitsübertragung. Nochmal der symbolische Ritkern.
Muss man halt mal ein bisschen langsam zum die paar Bytes aus der Pass-WD rauskremmen, dann tut es auch.
Och, für die paar Bytes aus der Pass-WD reicht das doch. Ja, aber die SSH-Key-Negotiation mit ihren ganzen TCP-Overhead, die bringt dich eigentlich um. Den habe ich das erste Mal, das ist so, das Sponsoren-Logo ist natürlich auch drauf. Es ist so ein klippbarer Ferritkern. Kann man auf Leitung draufklippen. Im Labor hatten sie es tatsächlich auf der Maus gemacht, weil sie gemeint haben, sie hatten mit der Maus Probleme und seitdem der Kern drauf ist, läuft das Gerät zuverlässiger. Ich meine, es sind noch genug Störquellen, dann kann ich es verstehen. Bus-Controller, wo fangen wir denn da an?
Manchmal hilft da der Glaube.
Für USB hatten wir also gerade zwei Datenleitungen und ein bisschen Spannungsversorgung. Für Ethernet wird das Ganze putziger. Für Ethernet kriegen wir am Ende vier Leitungen. Die sind beschaltet mit, muss ich spicken, Senden und Empfangen. USB habe ich eine Sache vergessen. Ich habe euch vorhin was erzählt von reflektierten Wellen und Leitungswiderstand. Das heißt, wenn dieses Kabel gewisse elektromagnetische Eigenschaften erfüllen muss, muss beschrieben sein, wie der Abnahmeport aussieht. USB ist spezifiziert mit einem Abnahmewiderstand von 90 Ohm reell. Also die Behauptung ist, wenn das Kabel zertifiziert ist und ich diesen Abschlusswiderstand dranhänge, kriege ich keine Reflexion des Kabels wieder rein. Für einen Ethernet-Standard war ganz putzig, Ethernet-Standard kommt ja von der IEEE und ich verkaufe ja Standards, deswegen hatte ich erstmal eine ganz große Angst davor. Da kann man, wenn man sagt, ja, ich will eure Eule haben, hier ist meine E-Mail-Adresse, ja, ich habe da privates Forschungsinteresse, gibt endlich einen scheiß Standard, klick, Download, kriegt man. Ist nicht wirklich schön, aber man kommt zumindest kostenfrei ran. Besteht aus 6 Sektionen, ich habe mit dem PDF-Betrachter Sektion 1 aufgemacht, Seite 1 von 694. Habe als nächstes, es ist jetzt Sektion 1 von 6. 601, 694 Seiten. Ich überlege, ich will doch nur wissen, was ihr für Maßnahmen habt, um elektromagnetische Verträglichkeit auf diesem Kabel zu bewirken. Irgendwas muss in diesem scheiß Standard drinstehen. Scroll durch Inhaltsverzeichnis, Überschriften lesen, festgestellt, das taugt nichts. Da komme ich nie zum Schluss. Überlegt, wonach suche ich eigentlich? Also ich will sowas haben wie Spannungspegel auf diesen Leitungen. Ich will Abschlusswiderstände haben. Ctrl F, Voltage. Und schwupp, war mal dabei. Der Standard ist spezifiziert als 78 Ohm, es gibt eine zweite Variante, plus eine Kapazität von 51 Mikrohenry, mit der er abgeschlossen werden muss.
Induktivität.
Dankeschön, Induktivität. Ich will so eine Phasenverschiebung rausgeredet. Ansonsten heißt es noch, die maximale Kabellänge ist beschränkt. Für 100 Mbit ist es beschränkt auf gesamt 100 Meter. Davon sind 90 Meter Patchkabel. 90 Meter Verlegekabel, das mit dem dickeren Schirm und 2x5 Meter Patchkabel. Ich weiß nicht, ob ihr schon ein Kabel gesehen habt. Diese Kabel, die hier reinsteckt, in die Buchsen, werden eine andere Dicke haben als Kabel, die ihr in die Mauern reinbringt. Noch ein schönes Beispiel davon rumliegen. Das soll ein Ethernet-Kabel sein. Liegen auch hier teilweise im PC-Pool aus. Also man kann so Kabel unterschiedlich bauen. Man könnte zum Beispiel die Adern, die da kommen, gegeneinander verdrillen. Dieses Verdrillen hat die Eigenschaft, dass es die effektive Fläche zwischen beiden Kabeln reduziert. Was ich in der Stelle nicht erklärt habe, ist, freie Flächen haben A Kapazitäten und sind B Antennen, die den Raum ausstrahlen. Das ist eine ziemlich heftige Störquelle. Also die Anzahl an Schlägen, wie heftig man das dreht, kann man Eigenschaften diesen Kabel reduzieren. Und wenn man nett ist, macht man nachher noch einen Schirm außen drum herum. Und dieses Schirm kann unterschiedliche Dicke haben. Im Prinzip habe ich vorhin gesehen, ein Cat6e unshielded twisted pair. Also die Kabel sind irgendwie gegeneinander gewunden. Diese vier Adern, die drin sind, müssen zu zwei Adernpaaren gewunden sein. Aber es ist, ist keine Schirmung drumherum. Und ich habe bei meinem Laptop mit der Intel-Karte Probleme, weil der zwar erkennt, wird ein Kabel eingesteckt, aber ich kann keine Daten drüber senden. Kommt nichts am Ende an. Kann funktionieren, muss nicht. Diese Kabel bekommt ihr übrigens in unterschiedlichen Preisklassen, abhängig davon, wie oft sie verdreht sind pro Meter und abhängig davon, was für ein Schirm drauf ist. Ich mag mal einen Sprung zurück zu USB machen. Wir hatten jetzt ein Beispiel von diesem Scannerkabel, man kann verschiedene EMV-Maßnahmen draufhauen, um Störungen auf den Kabel zu vermeiden, um Geschwindigkeit zu bekommen. Dann wird das Kabel aber automatisch dick und unflexibel. Wenn es Peripherie anschließt, wie Mäuse und Tastaturen, wäre so ein dickes Kabel einfach ziemlich hässlich. Dann nimmt man ein paar Störmaßnahmen im Kauf, macht den Schild ein bisschen dünner oder lässt ihn gleich ganz weg und dafür lässt sich das Device besser anfassen. Da haben wir mal eine Maus aufgemacht, weil ich behauptet habe, die wird mit ungeschirmten Kabeln auskommen. Und der Bohringenieur so glaubt er nicht. Also da seht ihr hier irgendwie 5 Ports, das sind wahrscheinlich Spannungsversorgung, Data Plus, Data Minus, Ground plus die Schirmung vom Kabel.
Grün ist D Plus, weiß ist D Minus, Rot ist...
Das ist grün, Entschuldigung, ich habe das schwarz erkannt. Also grün D Plus, weiß D Minus. Danke für die Erklärung.
Rot war was?
V was?
Rotversorgung, Spannung für den Bus. Bei diesem Ethernet-Standard wird uns noch ganz putzig, da stand noch die Beschreibung drin, mit welchen elektrischen Eigenschaften der Schaltkreis anfangen muss, so Sachen wie, du darfst beim Einschalten aus dem Schlafmodus das erste Bit verlieren auf die Übertragung, aber du darfst die folgende Spannungsspitze nicht überschreiten für die Folgebits. Ich so überlegt, hä, warum könnt ihr eigentlich ein Bit wegwerfen? Ethernet-Frame beginnt mit der Präambel 10100, 2 Byte lang, damit sich die Empfängersender aufeinander synchronisieren können. Ob ich das eine Bit jetzt verliere oder nicht, steht an der Sache auch nicht. Es gibt übrigens neben diesen 78 Ohm noch eine zweite Geräteklasse, war glaube ich 74 Ohm plus 51 Mikrohenry. Ich habe nicht danach gesucht, was die beiden miteinander unterscheidet. Als letztes habe ich noch einen Bus ausgesucht, den I2C. Also, ich habe einfach geguckt, so, welche Bussysteme können mich noch interessieren. So, DVI wäre noch interessant gewesen.
Du hast noch was ganz Wichtiges bei USB vergessen. Da gibt es noch eine ganz wichtige Störmaßnahme auf elektrischer Seite, das NRZI-Protokoll.
Ist es das, auf das ich jetzt kommen werde, wenn wir über sowas wie SATA oder DVI reden? Was ist das NRZI-Protokoll?
Ein Not-Return-to-Zero-Protokoll. Das heißt, wenn du ganz viele Nullen überträgst, überträgst du nicht einfach nur eine Null, dass du ein glattes Potenzial hast, sondern jeder Wechsel ist
Differential Mode. Ja, ich habe überlegt, ob ich jetzt anfange mit Leitungskodex. Wir können ja verschiedene Funktionen beim Codec rausholen. Also die Datenfolge, die ihr modulieren wollt, die ihr übertragen wollt, ist nicht zwangsweise die Folge, die ihr auf die Leitung gebt, weil ihr auf die Leitung eventuell andere Eigenschaften haben wollt. Machen wir mal ein Beispiel. Eure Datenfolge sei 0, 0, 0, 0. Eure Leitungsfolge sei 1, 1, 1, 1. Militärische Systeme haben eine Ruhe 1, damit du eine Spannungsversorgung hast, wenn gerade keine Daten geliefert werden. Und dann gibt es noch Protokolle, die machen aus einer Folge von 1, machen die sowas Putziges, die machen plus 1, minus 1, plus 1, minus 1. Das sind Protokolle, die ihr benutzen würdet, wenn ihr irgendwie einen Takt vorgeben müsst, um die beiden Geräte aufeinander zu synchronisieren. Und so kann man über Leitungskodex noch weitere Funktionen drauf werfen. Zum Beispiel DVI verwendet einen Codec unter dem Titel 8B10B. Was die. Also, das ist. Wir haben gerade gelernt, über Codecs kann man Leitungseigenschaften beeinflussen.
Ich wollte noch fragen wegen. Du hast ganz links auf dem Hintern hast du mal geschrieben, in Blau, verschiedene Welle. Und da hast du den. Ich glaube, die Frequenz geändert. Hat das da damit zu tun oder ist das noch wieder getrennt?
Ich wollte die Frequenz nicht ändern. Wir holen es wieder vor.
Du bist. Ich meine auf jeden Fall den Frequency of Base of K. Das erinnere ich mich noch als Vorlesung.
Wollen wir jetzt nicht auf Modellierung eingehen? Also Frequency, Frequency Keying, Phase Shift Keying. Genau. Frequenz, Phase. Ich muss kurz vorstellen. Amplitude. Und damit haben wir sie alle. Alle voraus folgende Modulationsverfahren sind Kreuzung der vorhergehenden mit ein paar mathematischen Verfahren draufgeworfen. Also zum Beispiel mit CD, wie heißt denn das Verfahren? CDMA, das wir gerade im UTS verwenden.
CDMA heißt was ganz anderes.
Ich komme nachher mal drauf. Leitungskodex. Also es gibt die Möglichkeit, dass hier den Bus spannungsmäßig über eine längere Zeit auf 0 aufsummiert. Gibt eine plus 1, gibt eine minus 1. In Summe kommt das Ding irgendwann mal auf 0. Ihr könnt Takte übertragen über den Bus, ihr könnt Energieversorgung machen. Und sowas wie DVI verwendet ein Protokoll namens 8B10B. Was sie machen ist, sie haben ein Datenwort von 8 Bit und sie schicken tatsächlich 10 Bit über die Leitung. Also 2 Bit zusätzlich. Das Datenwort wird irgendwie kodiert, XOR, was auch immer, sind mehrere Standardkodierungsverfahren vorhanden und die letzten beiden Bits geben an, was für ein Kodierungsverfahren verwendet wurde. Also jedes parallel übertragene Byte auf dieser Leitung ist nochmal extra moduliert. Und das Verfahren dient dazu, dass die auf dem Leitung in Summe übertragenen 0 und 1, die Logikpegel, sich ungefähr ausmitteln. Das Protokoll lässt maximal 4 Einser, 6 Nullen zu oder 6 Einser, 4 Nullen zu, damit, das nennt sich dann Gleichspannungsausgleich. In dem Moment habe ich eine ganze Menge nachschlagen müssen, was es eigentlich soll. Das konkrete Problem ist, wenn ihr ein Kabel habt, Kabelpaar, und ihr legt da Gleichstrom an, dann baut sich zwischen den beiden eine Kapazität auf. Und mit Kapazitäten kann man Leistungen auf Nachbarkabel übertragen. Was ihr eigentlich vermeiden wollt, ist, dass auf diesen Kabeln irgendwie Gleichstrom auftritt. Und deswegen das Protokoll, das dafür sorgt, dass in Summe über dieses Kabel kein Logikstrom fließt. Oder zumindest nicht im begrenzten Rahmen ausfließt. Ich muss leider passen, es ist nur angelesenes Wissen. Ich habe gehört, SATA verwendet ein ähnliches Protokoll. SATA-Standard komme ich übrigens auch nicht dran, würde mich 25 US-Dollar kosten. Von der Recherche war es zu viel. Und deswegen bin ich bei Busprotokollen, nachdem ich mit USB, der schön ist, und Ethernet, der, naja, Elektrotechnik noch lesbar. Du musst wissen, wonach du suchst. Also von vorn bis hinten durchlesen geht einfach nicht. Du hast ein I²C genommen. Verfügbarer Standard. Patrick, möchtest du kurz zum I²C erklären?
Synchrone serieller Bus mit einer Datenleitung, einer Clockleitung und einer Masse ist dafür gedacht worden von Philips in den 70er Jahren für Inter-IC-Kommunikation auf Platinen.
Mach mal ein Chaos-Seminar drüber.
Ach, das ist ganz putzig. Wir haben mittlerweile erfahren, dass man an so einem Bus alles falsch machen kann. Man kann Kabel umgeschirmt lassen, es kommt Leistung von außen rein. Man kann Leiter parallel führen und man kriegt das Problem mit Kapazitäten, die sich jetzt ein bisschen aufstauen. Man hat das Problem in der Leitungstheorie, wenn man hochfrequente Sachen einkoppelt, dass eventuell bei falschen Abschlusswiderständen Sachen zurückgeworfen werden. Als Beispiel ganz am Anfang mit der verbrannten Tastatur ist das Problem in der Leitungstheorie. Wir schicken die Welle rein, es gibt einen passenden Abschlusswiderstand und das Ding wird reflektiert. Kommt zu einer stehenden Welle, kommt zu Stellen mit hohem Stromfluss, das wird einfach heiß und die Tastatur ist durchgebrannt. Der Leitungszug auf der Tastatur ist durchgebrannt. Ich wollte jetzt endlich mal eingehen auf I²C. Festgestellt, die übertragen mit 4 Milliwatt Leistung auf 2 Datenadern. Im schlimmsten Fall kommt Signal nicht an. Da muss man sich über EMV keine großen Gedanken machen. Da gibt es keine Probleme mit reflektierten Wellen. Vielleicht nicht allzu gut entfernungsgeeignet, aber geht halt. Zusammenfassend habe ich ja I²C gesagt, habe nicht ernst zu nehmen. Das Ethernet-Protokoll, wo die Spezifikation genau sagt, wie der Abschlusswiderstand auszusehen hat, was maximale Kabellängen sind. Wir hatten mal USB in ausgewählten Beispielen für Kabel. Und das Einzige, was ich nachgedacht habe, wo man beim EMV drüber sprechen muss, ist, es kann ja mal passieren, wie im Beispiel der ESD-Pistole, dass irgendwoher ganz viel Leistung kommt. Und wenn ich ein fremdes Gerät an meins anstecke, verlasse ich mich nicht darauf, dass es spezifikationsorientiert arbeitet. Das heißt, irgendwo muss ich mich um Überspannungen kümmern. Das geht im einfachsten Fall mit Z-Ioden, geht weiter mit, also Z-Iode ist ein Bauteil von, hat einen ziemlich hohen Widerstand bis zu einem gewissen Spannungswert und plötzlich puff ist der Widerstand weg. Das Ding fängt an, Leistung abzuleiten. Ja, du hast, wie willst du das erklären? Du hast noch in der gleichen Bauteilgruppe waches Thorn, du hast noch TSV als bipolar geeignete Z-Ioden, bessere Ansprechzeit, irgendwie alles Bauteile, um Überspannung abzuleiten.
MOFs.
Was ist ein MOFs? Wie schreibe ich das korrekt?
Metal Oxide Varistor.
MOFs, was? Metal Oxide? Metal Oxide Variable?
Varistor, das ist ein auf Metalloxid basierender spannungsabhängiger Widerstand.
Spannungsabhängiger Widerstand, gutes Stichwort. Also ihr wollt doch irgendwie dafür sorgen, dass jedes einzelne dieser Datenleitungen, die wir bei USB haben könnten, wenn sie Überspannung für diese Spannung abgeleitet wird. Das kriegt man bei wenigen Bauteilen hin. Gegenmaßnahmen. Wenn ihr... Ich zeige die beiden parallelen Leitzüge auseinander. Nehmen wir an, ihr habt... zwei Leiterzüge und irgendeine energiereiche Störquelle von außen, die irgendwie Energie fürs Kabel einkoppelt. Dann wird sie beide Leiterzüge gleichermaßen beeinflussen. Sowas fällt meist elektrisch gar nicht auf. Ich kann die auseinanderhalten. Das eine Ding heißt Gleichtaktstörung, das andere Ding ist der Störfall angenommen für Empfänger befindet sich innen drin, die Störquelle, und belastet diese Kabel mit unterschiedlichen Potenzialen. Eins nennt sich Gleichtaktstörung, eins nennt sich Gegentaktstörung. Das ist ein typischer Fall, ihr habt ein kleines kompaktes Bauteil, irgendein ESD-Schlag in der Nähe, dann muss es eure Schaltung gar nicht mehr beeinflussen. Die sind ziemlich garstig und es gibt übrigens für beide die Möglichkeit, das Überspulen zu lösen. Nehmt einfach mal einen Ringkern, dieses Material hatten wir als Ferrit, wickelt das eine Kabel so rum, das andere entweder gleichgerichtet oder gleiche Spule, Kabelwicklung oben zeichne ich identisch. Ich entwickle es jetzt unten gegen den Wicklungssinn, den ich vorhin angegeben habe, auf der linken Skizze. Dann induzieren die Leitungen auf diesem Ring magnetische Flüsse und über die Wicklung könnt ihr die Richtung der Flüsse steuern. Das heißt, wenn ihr konkreten Verdacht auf so eine Störung habt, könnte es eventuell sogar reichen, so ein Kabel aufzudröseln, den passenden Ring rein, richtig gewickelt, das Problem zu dämpfen. An sich gesehen habt ihr immer wieder diese...
Da muss man auch aufpassen, dass man nicht das Signal wegkennt. Das wird wegen dem Filter.
Kommentar ist, wegen der Filterwirkung muss man aufpassen, dass man nicht das Signal wegdämpft. Was du übrigens bei den Ferritkernen auf der USB-Leitung auch hast. Es ist immer wieder nämlich diese Jonglage zwischen ich habe Störungen durch Induktion, ich habe Störungen durch Kapazitäten, ich habe Störungen durch Einstrahlung und ich kann das eine Problem sanfter machen, wenn ich dafür andere Probleme in Kauf nehme. Es gibt nicht diese Faustregel, macht, dass ein Problem wird gelöst sein, sondern es ist irgendwo so ein Aushandel, es ist ein Optimierungsprozess. Optimiere eine Größe zu Ungunsten der anderen. Und es geht darum, einfach nur ein bisschen Bauchgefühl zu wissen, was genau stört mich jetzt eigentlich an der Sache. Ich möchte noch ans Beispiel vom Prof. Sie hatten wohl einen Monitor, also was man in der Hochschule da macht, ist so ein EMV-Test auf Industriestandard, einfach verdammt teuer. Die haben die Ausrüstung und bieten kleinen Firmen an, für einen kleinen Obolus mehr ihre Geräte vorzutesten. Und sie hatten wohl das Problem mit einem Monitor, da aus großen Bauteilen eingekauft, der Monitor irgendwie als Schaltkreis dahinter, war eine Schirmung dran. Diese Schirmung war gegen Erde abgeführt und sollte eigentlich alles, was da innen drin an Strahlung passiert, in diesem Monitor irgendwie abfangen. Und aus irgendeinem Grund, den keiner gefunden hatte, war diese schon geschlossen. Ein schönes Beispiel von, wir haben eine gute Antenne, jetzt können wir gut den Raum ausstrahlen. Und das wird ständig irgendwo passieren, dass auf Platinenlayouts was dämlich gelöst wird. Zum Beispiel habt ihr ein Platinenlayout. Da führt ein Leiterzug lang, da führt der Gegenleiterzug lang, schließt eine Fläche ein, flächenmäßige Antenne. Wenn ihr währenddessen die beiden Leiterzüge parallel führt, baut sich zwischen beiden eine Kapazität auf. es gibt eigentlich keine Möglichkeit, diese Leiterführung richtig zu machen. Es gibt einen, ich habe ein akutes Problem, das muss ich eben erschlagen. Aber Platini out hat Patrick vielleicht sogar mehr Erfahrungen. Bitte laut lästern.
Nein.
Stimmt, dafür haben wir ja mehrschichtige Platinen. Das ist ja, also ist gegen das Flächenproblem durch Induktion eine sehr schöne Lösung. Wir führen auf der oberen Schicht den einen so, auf der unteren schieben wir in die Gegenrichtung. Das sieht dämlich aus, Entschuldigung.
B10,
B. Wir machen Gleichspannungsausgleich, indem wir künstlich unser Datenwort verlängern, um auf dem Leitungscode gewisse Eigenschaften für die Leitung zu kriegen.
Ah, 8-Bit und 10-Bit.
Ja, dein Datenwort, dein Logistatwort ist 8-Bit, das Leitungscodewort ist 10-Bit. Gut, dann haben wir gleich den Vortrag offiziell beendet.